alles basiert auf Wirtschaft, unserem wirtschaftlichen System, unser Wohlstand, unsere Zivilisation und das Zusammenleben. Und wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann brechen vielleicht auch unsere zivilisatorischen Standards zusammen, das Staatswesen und so weiter. Das ist ja jetzt ein Horrorszenario, aber ein Horrorszenario, was eigentlich sehr weit weg ist. Aber wie ist es mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch? Wie groß könnte der sein? Wird der wirtschaftliche Niedergang schlimmer sein als 2008? Das frage ich einen Mann, der sich seit vielen Jahrzehnten mit Wirtschaft beschäftigt. Ich rede jetzt, und da freue ich mich sehr, mit dem heterodoxen und kritischen Ökonomen Professor Dr. Helge Peukert. Hallo Helge.
Grüß dich.
Ja, das sind ja nun keine schönen Umstände, unter denen wir uns wiederhören. Du hast Erfurt verlassen, bist jetzt im wunderschönen Siegen an der Universität und beschäftigst dich mit kritischer Ökonomie. Jetzt könntest du sagen, naja, ich habe es euch doch schon immer gesagt, aber du bist ja kein schadenfroher Mensch. Wie groß sind deine Sorgen, die du dir machst?
Ja, also zunächst einmal ist es ja so, dass wir jetzt sehen, es gibt etwas Wichtigeres als das Laufen des wirtschaftlichen Rades, das Permanente, ja. Und es gibt ja einige Leute aus dem heterodox alternativen Lager, die sagen, diese Corona-Geschichte kann uns auch eine positive Botschaft senden. Im Sinne von Selbstfürsorge, dass wir unseren Körper wieder wahrnehmen, dass wir uns des Phänomens des eigenen Todes bewusst werden und der Sterblichkeit, dass resiliente lokale Wirtschaftskreisläufe vielleicht eine größere Rolle spielen sollten. Und für mich ist es auch ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was eigentlich nötig wäre angesichts der ökologischen Krise, die wir haben, der Ökokalypse. Und wir hätten eigentlich in einer solchen Form einhalten und alles auf ein Ziel fokussieren sollen, nach dem, was der letzte Zustandsbericht des IPCC oder so uns mitgeteilt hätte. Ja, das ist so ein Eindruck, den ich habe. Natürlich ist es klar, dass dieser Virus sehr, sehr viele Leute, jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber wenn man das liest, wie viele es im Iran treffen könnte, da geht das in eine Millionenzahl hinein. Das ist natürlich eine Katastrophe, klar. Und wir können uns ja fragen, wie kommt es, dass solche Viren weltweit sich zunehmend verbreiten? Wir hatten ja SARS und schon andere Sachen. Naja, die Weltbevölkerung nimmt zu, das Klima wird instabiler. Vielleicht können sich dann die Mutationsraten von solchen Viren erhöhen. Vielleicht ist unsere Anfälligkeit höher. Wir nehmen den Tieren immer mehr Lebensräume. Dadurch kommt es zu höherem Kontakt. Auch dieser Coronavirus wurde ja scheinbar von Tieren Dezember 19 oder so auf den Menschen übertragen. Und solche ökologisch problematischen Drehkreuze wie der Frankfurter Flughafen, der permanent ausgebaut wird, das ist natürlich ein wunderbarer Knotenpunkt, um das in Windeseile überall hin zu verteilen.
Kommen wir mal zu den aktuellen Geschichten. Was ich ja erstaunlich finde, ist, dass jetzt ungedachte Sachen oder vorher unmöglich scheinende Sachen jetzt plötzlich möglich sind. Es sind Millionen für Rückholprogramme da, die schwarze Null wackelt, es werden Investitionsprogramme angekündigt. Jetzt ist das Geld da, das, was vorher unmöglich schien.
Ja, das ist richtig. Vor allem ist es ja erstaunlich, dass die Politik sich jetzt in kürzester Zeit über Dinge, die sonst jahrelang gedauert hätten, einig ist. Man diskutiert seit x Jahren die Größe des Bundestages dadurch, die Übergabemandate zu reduzieren. Man hat eine Finanztransaktionssteuer jetzt fast Jahrzehnte vertrödelt. Und wenn man sich anschaut, diese mehr als bescheidene Energiewende, da diskutiert man seit Ewigkeiten jetzt über die Abstandsregeln. Die Windenergie wird dadurch zum Erliegen kommen, wobei das mit der Abstandsregelung schon ein Problem ist, aber man müsste halt drüber nachdenken. Der sogenannte Solardeckel, den es ja gibt, dass dann also auch die Paneelen auf dem Dach nicht mehr zunehmen. Die deutsche Photovoltaikindustrie hat mir ja eh schon ruiniert, ja. All diese Dinge, da ist Slow Go und Business as usual. Und wenn es sein muss, dann kann hier eine koordinierte Aktion erfolgen. Und das ist schon schade, dass es bei Dingen, die langfristig zu ähnlichen Katastrophen führen können, wie wir das, wie sich das jetzt andeutet, dass man da so eine Weck mich nicht auf Attitüde hat, nicht?
Kommen wir mal zu dem paradoxen Effekt, dass es die Krisengewinnler gibt und die, die eigentlich schon an sich wenig Geld haben, die von Rentenfonds und anderen Dingen abhängig sind, die zahlen jetzt drauf und denen wird es noch schlechter gehen. Ist letztlich wieder ein Verteilungsproblem?
Ja, das ist irgendwo auch ein Verteilungsproblem. Wenn wir uns anschauen, ist es ja sinnvoll, dass jetzt Menschen von Künstlern über kleinen Buchhandelsläden und so weiter, dass die unterstützt werden und auch Arbeitnehmer über das Kurzarbeitergeld und so. Da ist es natürlich so, dass ähnlich wie bei der Finanzkrise beim Kurzarbeitergeld sehr sinnvoll, da die Regeln zu relaxen, dass da die Reserven der Bundesagentur für Arbeit angezapft und reduziert werden, dass auch die Überschüsse der Krankenkassen und der Pflegeversicherung schnell weg sein werden. Und das sind ja eigentlich Versicherungssysteme, in die alle ab dem ersten Euro und mit einem Deckel drauf bezahlen. Und wenn man jetzt sagt, dass man es hier mit einer Krise zu tun hat, die die Gesamtgesellschaft betrifft, dann müsste das doch eigentlich über Steuereinnahmen, die ja wenigstens progressiv sind und bei 55.000 Euro Einnahmen nicht aufhören, wie bei den Bemessungsgrenzen, bei den Versicherungssystemen, da kann man sich sagen, naja, wie wird denn das finanziert? Da könnte man sich ja auch eigentlich mal eine Vermögensabgabe vorstellen. Und wenn man sich anschaut, dass die EZB vielleicht weiter Unternehmensanleihen im Rahmen ihres Quantitative Easing Programms, dass die aufkaufen werden, da profitieren ja dann Großkonzerne von, weil ihre Kurse steigen. Also man müsste da wirklich mal überlegen, wie sowas finanziert werden soll. Und staatliche Hilfen sollten natürlich nicht in Gewinne umgewandelt werden. Und zum Beispiel der Norbert Hering sagt ja auf seinem Blogbeitrag dazu, der kurz und klar ist, dass wenn Aktiengesellschaften Hilfen kriegen, dass dann die das mit stimmberechtigten Aktien vergolten werden soll oder stille Teilhaberschaft. Und dass diese Unternehmen dann keine betriebsbedingten Kündigungen machen dürfen. Und entweder die zahlen zurück oder aber für, sagen wir, 5 Jahre dürfen die keine Gewinnausschüttung machen und auch keine Aktienrückkäufe, ja, um dann ihre Boni zu erhöhen. Und wenn man sich so ein Unternehmen wie die Lufthansa anschaut, die haben ja für 2020, also für dieses Jahr, schon ein Dividendenversprechen abgegeben. Und die sollen keinen einzigen Cent kriegen, bevor sie das nicht zurückgenommen haben.
Wie ist es mit der schwarzen Null? Muss man sagen, wir haben ja absurd und diesen lächerliche Dogma der schwarzen Null, der sogenannten Schuldenbremse. Alle Welt schaut hämisch im Grunde auf Deutschland. Das müsste doch jetzt eigentlich fallen. Es müsste doch Eurobonds geben, also Staatsanleihen, die auf europäischer Ebene ausgegeben werden oder zumindest dann deutsche Staatsanleihen. Wie ist das auch eine Chance, sich von dem Dogma der schwarzen Null zu verabschieden?
Ja, das hat man ja schon. Man hat es ja im Grunde vorher schon ein wenig angesichts der schwachen Wachstumszahlen, wobei ich ja ein Wachstumskritiker bin, aber das ist ja jetzt nicht so relevant. Klar, die schwarze Null ist weg. Ich meine, der Bund hat, beziehungsweise die Versicherungssysteme Bund und Länder haben jetzt Rücklagen von 200 Milliarden. Nehmen wir mal an, 10% des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands müssten da reingezahlt werden. Das ist vielleicht eine konservative Summe. Dann sind das 350 Milliarden und das ist natürlich machbar. Und jetzt ist die Frage, auch europaweit, es gibt ja ein paar bisschen instabilere Länder wie, was heißt instabiler, also relativ höher verschuldete Länder wie Italien. Wie soll das jetzt gehen? Und da sagen ja schon einige, ja, aber jetzt bloß nicht über Eurobonds, weil da hängen wir dann mit am Risikohaken dran, ja. Und man könnte ja sinnvollerweise, könnte man ja Anleihen ausgeben, ja, der Norbert Hering nennt das Pandemieanleihen. Die werden von den einzelnen Ländern ausgegeben, um das zu finanzieren. Die müssten ja nicht unbedingt, und da ist die EU ja sowieso großartig drin, da so Sonderregelungen zu treffen, hatten wir auch bei der Finanzkrise, dass das nicht auf die Schulden- und Defizitquoten angerechnet wird, um die Endgültigkeit der Lächerlichkeit preiszugeben. Und dass diese Pandemieanleihen dann nach und nach zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank aufgekauft werden, ja. Dadurch kommt frisches Geld in die Ökonomie, wird also Deflationstendenzen entgegengewirkt. Und dann können die ja überlegen, ob sie diese Anleihen umwandeln, die ja 50 Jahre strecken. Also sozusagen, die machen den Ofen auf und schmeißen sie rein. Und die Länder müssen diese Anleihen gar nicht zurückbezahlen. Das geht ja alles. Das wird ja unter dem Stichwort Helikoptergeld auch so ein bisschen in allen möglichen Varianten diskutiert. Also ohne dass jetzt man Eurobonds haben müsste, kann man durchaus hier der EZB eine positive Rolle zubilligen, weil wenn das nur über höhere Staatsverschuldung und so weiter finanziert würde, ja, dann hätten wir die Schuldenstände, die eh schon bei 100% sind, im Schnitt in der EU, die würden ja weiter raufgetrieben. Und das soll ja nur nicht Sinn der Übung sein. Das gleiche Problem tritt natürlich auch für Leute auf, meinetwegen jemand, der einen Blumen oder die einen Blumenladen hat, und dann kriegt die einen Kredit, den muss sie zurückzahlen. Ja, aber jetzt kann sie es ja nicht zurückzahlen, vielleicht auch die nächsten Jahre nicht. Und da müsste man halt eben überlegen, wie man das veranstaltet, ja. Auf jeden Fall, das war ja deine Frage, ist in der Art und Weise, wie das jetzt angegangen wird und wie die Unterstützung läuft, das hat ganz elementare verteilungspolitische Wirkungen, natürlich. Und da muss man schön aufpassen, denn eins ist ja klar, wenn die Herrschaften mit den tiefen Taschen, wie Dirk Müller das auf seiner schönen Ansprache auf YouTube gesagt hat, ja, wenn die zum Beispiel Unterstützungsgeld kriegen, dann warten die jetzt, dass die Aktienkurse in den Keller gehen, und wenn sie sind die Pockets schön gefüllt, und dann kaufen die Aktien auf dem niedrigsten Punkt. Und wenn zum Beispiel jemand Braves und Artiges hierzulande eine Riester-Rente hat, dann ist das ja bei der Finanzkrise so gelaufen, die Aktienkurse sind in den Keller gerauscht, die Anleihenpreise für Staatsanleihen als sichere Anlagen, die sind in die Höhe gegangen. Und was haben die automatischen Programme der Riester-Rentenanbieter gemacht? Die haben die immer günstiger werdenden Aktien verkauft und sind in die teuren Anleihen gegangen. Das war also eine Renditeversenkung ersten Grades. Und wenn man schlau ist, jetzt soll jetzt nicht im Anlagetipp ausarten, obwohl man es durchaus auch so betrachten kann, dann wartet man natürlich, bis die Kurse jetzt ein bisschen im Keller sind ja 20-30% gesunken, nicht nur beim DAX. Man wartet mal, bis 50 oder ein bisschen mehr ist, und dann kauft man halt ein bisschen zu, um da als Krisengewinnler sozusagen mit einem blauen Auge davon zu kommen.
Wenn man Geld hat, das heißt, die wenig Geld haben, die oder ja im Mittelstand sind, die werden davon nicht profitieren, es wird die Krisengewinnler geben. Ist es Konstruktionsfehler des Systems? Ist das eine staatspolitische Verantwortung, da jetzt da was dran zu ändern?
Naja, man könnte ja, vielleicht wäre das gar nicht so sinnlos, man könnte Leerverkäufe zum Beispiel verbieten, weil es ist ja durchaus drin, dass diejenigen, die jetzt auf diese Kursstürze wetten, ja, indem sie sich jetzt Aktien ausleihen, die auf den Markt werfen und dann die Rückgabe an die, von denen sie es ausgeliehen haben, in einiger Zeit versprechen, die können ja diesen Abwärtstrend befeuern. Es kann aber auch jeder Durchschnittsbürger sich natürlich über einen ETF, Exchange Traded Fund, den MSCI World oder den DAX, obwohl der ein bisschen zu klein ist wohl, zulegen. Das tun nur viele eben nicht, ja, weil sie nicht so spekulativ unterwegs sein wollen, was ja an sich eine sehr positive Entwicklung ist. Nur nicht zuletzt die Politik der Europäischen Zentralbank hat dazu geführt, dass es für brave und artige Sparkonten und auch für Staatsanleihen nichts mehr gibt. Die rentieren ja teilweise oder liegen im Negativzinsbereich. Ja. Also wer seriös anlegen will, ohne Spekulation, dem wird gesagt, du bist von vorgestern, ja. Du musst mal hier ein bisschen auf die internationalen Anleihen und Aktienmärkte schielen. Und das ist natürlich vielleicht keine gute Empfehlung, weil die sind ja an und für sich schon volatil genug, ja. Das ist ja eine klare Sache. Und man hat ja eben nach der Finanzkrise es nicht dazu kommen lassen, dass wesentliche Strukturreformen eine Entschleunigung jetzt nicht nur der Wirtschaft wie jetzt bei uns hier und der Aktivitäten, sondern auch der Finanzmärkte, die ja sehr instabil sind. Es gab ja eine schöne Konferenz vor 3-4 Wochen, der Crash als Chance, so spaßig mal mehr oder minder genannt. Der nächste Crash kommt bestimmt. Also die Finanzmärkte durch ihre Hektik und Kurzfristigkeit und spekulative Grundstruktur, die machen das instabil, und die meisten Menschen haben gar nicht mitgekriegt, der sogenannte Repo-Markt, also wo sehr, sehr kurzfristig Geld ausgeliehen wird, eine Interaktion von Schattenbanken, Geldmarktfonds und so weiter und Anbietern von Wertpapieren overnight, ja, das sind die Repo-Repurchase Agreements. Wenn die amerikanische Fed da nicht ein paar hundert Milliarden reingebuttert hätte und hier als Aufkäufer aufgetreten wäre, dann wäre dieser Markt, der übrigens die Finanzkrise 2008 wesentlich ausgelöst hat, dann wäre der vielleicht schon wieder zusammengekracht.
Ach, Helge, jetzt glüht mir erstmal der Kopf, mit erstmal alles verarbeiten. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast trotzdem Mut, dass es irgendwie weitergeht und dass Menschen lernfähig sind. Das ist ja noch meine Hoffnung, dass auch Politik und wir als Gesellschaft lernfähig sind. Lieber Helge, ich danke dir, wünsche dir alles Gute und eine gute Zeit in Siegen. Ich danke dir.
Ja, danke. Und allen Zuhörern und dir, lieber Carsten, wünschen wir uns gute Gesundheit. Und nehmen wir es als Chance für Solidarität, sei es, indem wir anderen helfen, oder sei es, dass wir ihnen nicht zu nahe kommen. Beides.
Dankeschön, Helge Polker. Tschüss.